Das erste Schlagwort, was mir immer einfällt, ist Sprache. Also Sprache ist mein Leben. Man muss über seine Träume sprechen und manchmal tun sich Türen auf. Und schon in der zweiten Klasse wusste ich, wie man Spaghetti schreibt mit GH. Und da dachte mein Deutschlehrer schon, woher weiß der Junge das? Dafür Mathematik die totale Null, um das gleich mal auszugleichen. Da habe ich so einen richtigen, nicht nur Funken gespürt, sondern ein Feuer in mir und habe gemerkt, da brennt's, da will ich hin, das ist es. Wow! Schwitzende Menschen auf Bühnen werden so schnell nicht ersetzt. Und deshalb dachte ich, dann schwitze ich noch eine Weile als Moderator. Wenn du 4 Anfragen bekommst und du denkst, ja geil, das wird ein mega Monat und hast nachher 4 Absagen, dann hast du genau 0 Euro. Ich möchte unbedingt den Druck hinter mir gelassen haben. Den Druck, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, ich muss meine Kosten decken. Nein, wenn irgendetwas konkret in dir brennt, horch da ganz genau hin. Geh dem nach.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts VGSD Story. Die erste Folge nach unserer Sommerpause. Ich freue mich umso mehr und hoffe, dass ihr alle einen guten Sommer hattet bisher, einen guten Start. Und ja, ich freue mich, dass wir wieder loslegen können mit unserem Podcast, die ja einmal im Monat rauskommen. Ihr wisst, mein Name ist Lars Bösel, ich bin der Host dieses Podcasts. Ich komme aus Berlin, das hört man vielleicht manchmal in meinem Akzent, stört euch also bitte nicht daran. Und ich interviewe immer Menschen, von denen ich glaube, dass die für uns in der Community der Selbstständigen interessant sein können. Frage so ein bisschen hinter die Kulisse, mich interessieren viele Dinge, wie ist der Mensch geworden, der er heute ist? Wie ist man gescheitert? Wie ist man gestartet? Warum macht man das eigentlich, was man heute tut? Und das alles wird heute hoffentlich offengelegt. Und ich freue mich umso mehr, dass ich einen sehr, sehr interessanten Gast für euch habe. Der eine oder die anderen kennt ihn vielleicht schon, weil er war vor kurzem in einem Expertentalk unseres Verbandes dabei. Zu Gast ist heute Simon Dietz. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Simon.
Wunderbar. Guten Morgen, lieber Lars. Hallo. Oder dürfen wir guten Morgen sagen?
Natürlich kann man das sagen. Alles, was vor 12 ist, geht doch. Alles
Hallo, danke für die Einladung.
Ein paar kurze Worte zu dir. Und du kannst sie auch gerne dann ergänzen, aber nur, dass die Leute einen ganz groben Überblick haben. Wir steigen ja dann richtig tief ein. Also der Simon ist Event-Moderator. Er ist mehrsprachiger Sprecher. Er ist unterwegs in Stuttgart und in ganz Deutschland. Ihr findet ihn auf allen sozialen Kanälen. Er ist TV-Sprecher, das musst du mir nachher mal erklären, was ein Audio-Voice-Talent ist, habe ich rausgefunden über dich. Oh. Und du hast halt Simultandolmetscher studiert, Deutsch-Englisch, du bietest sogar mehrsprachige Moderationen an und das hat mich so neugierig gemacht in dem Talk, den wir hatten, hast du uns mal ein paar Tipps und Tricks gegeben, wie man richtig oder auch falsch ausspricht. Und da habe ich gedacht, das ist ein interessanter Mensch, da können wir mal hinterhaken. Außerhalb des Expertenwissens, aber vielleicht kommen wir ja auf den einen oder anderen Kniff heute.
Ja, voll gerne.
Und du bist auf der Bühne zu Hause. So, also das vielleicht so ein paar Worte zu dir. Habe ich was vergessen, was wichtig ist? Oder reicht das erstmal für einen Anfang?
Oh, reicht auf jeden Fall. Und es klingt immer total gut. Und ich denke, ja, klingt nach viel. Jetzt schauen wir mal. Ja, für einen selbst fühlt sich das ja nie so an. So,
ja, das stimmt.
Und deshalb, da taucht nochmal ein.
Lass uns mal einsteigen.
Ja, ja.
Wenn du dich beschreiben müsstest als Mensch, wer ist Simon Dietz?
Du meinst Beruf und privat natürlich.
Sowohl als auch.
Ja, genau. Das erste Schlagwort, was mir immer einfällt, ist Sprache. Also Sprache ist mein Leben. Das zieht sich so wie ein roter Faden durch. Das Übersetzen, das Dolmetschen, das Sprechen im Deutschen, aber auch die Moderation auf der Bühne und dieses Stimmung erzeugen. Also Sprache, Sprechen, Stimme, das ist etwas, was mich immer bewegt hat und wo ich immer weitermachen möchte. Das auf jeden Fall. Und wer bin ich privat? Ich bin auch ein sehr feinfühliger Mensch mit sehr feinen Antennen, die vielleicht im Privaten manchmal auch eher belastend sind, aber im Beruflichen kann ich das sehr gut einsetzen. Durch dieses auf der Bühne sein, Spannung aufnehmen, die Stimmung aufnehmen und wiedergeben. So, das ist das, was mich ausmacht, glaube ich. Ja.
Wer dich nicht kennt und dich sieht, würde man einschätzen, dass du ein Bühnenjunkie bist?
Ich mag den Begriff jetzt Junkie nicht so unbedingt.
Im positiven Sinne.
Ja, aber lass uns das positiv beleuchten, weil das klingt so wie, ich stehe auf die Bühne und sage,
ich hätte
Leute.
Auch fragen, ne? Ich hätte auch fragen können, bist du eine Rampensau? Also sowas.
Ja, okay. Gibt verschiedene Abstufungen, so. Aber auch das mag ich nicht so sehr, weil das klingt alles so sehr nach, Chaka, ich bin der Geilste und ich zeige euch jetzt, wo es lang geht. Und so bin ich privat schon mal gar nicht. Und auf der Bühne möchte ich so auch nicht sein. Nämlich da möchte ich als Moderator sowieso anderen den roten Teppich ausrollen und eine Stimmung erzeugen für alle, für das Publikum, für Künstler, für alle, die mitwirken. Das ist mir ganz wichtig.
Aber du liebst die Bühne.
Ich liebe diese Bühne auf jeden Fall, aber es geht wirklich um diese Stimmung und die tut nachher auch mir gut. Und natürlich freue ich mich über Lob und mag es natürlich auch, da rauszugehen. Aber es ist nicht nur der Ego-Trip.
Gut. Ja. Also ich nehme Bühnenjunkie und Rampensau zurück und sage, du bist jemand, der die Bühne liebt. Noch was zum Einstieg, was mich interessiert, weil ich immer gerne wissen möchte, wie geht's den Menschen? Gab es eine Situation oder andersrum gefragt, was war die letzte Situation, die dich selbst überrascht hat?
Meinst du speziell einen Bühnenmoment bei einer Moderation?
Was auch immer. Also etwas aus deinem Leben, was du nicht erlebt oder erwartet hattest, wo du selbst überrascht warst. Kann gutes Feedback sein, schlechtes Feedback, irgendein besonderes Erlebnis, ein Treffen, was auch immer.
Es ist etwas, was mich sofort lächeln lässt. Es ist aber alles noch in einer großen Anfangsphase. Deshalb kann ich noch nicht ganz in die Tiefe gehen, aber es zeichnet sich ab, dass ein beruflicher Traum, den ich mir schon lange erfüllen möchte, sehr konkret wird, weil ich eine tolle Künstlerin mittlerweile an der Hand habe, mit der ich das durchführen kann. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Vor 2 Tagen habe ich sie einfach nochmal angefragt und sie hat sofort zugesagt. Und da entwickeln wir jetzt gerade gemeinsam eine Idee, von der ich jetzt noch nicht spreche, aber das hat mich unglaublich gefreut, weil es manchmal so einfach sein kann, jemanden zu fragen und die Person sagt, ja klar, machen wir.
Reizt mich natürlich immer, wenn jemand eine Idee hat und darüber nicht spricht, aber ich verstehe, das Budget muss erst reifen, ja.
Lass mich das noch reifen und wir können gerne in einem halben Jahr voll drüber sprechen.
Aber oder wir erleben es, das kann ja auch sein, ja.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Genau. Ja. Es ist noch ein bisschen unausgegoren, aber das ist mir sofort eingefallen. Und eben dieses, hey, man muss über seine Träume sprechen und manchmal tun sich Türen auf.
Ja.
Oft auch nicht, aber manchmal ja. Und das ist total toll.
Schön. Ja. Lass uns mal den Bogen spannen. Ich möchte gerne anfangen, also praktisch, wo du jung und Kind oder Schüler oder Schülerin warst, den Bogen spannen bis dahin, wo du heute bist. Und dann reden wir natürlich auch ein bisschen über deine Arbeit und sowas alles.
Mhm, gerne.
Gibt es Erfahrungen aus deiner Kindheit und Jugend, die dich irgendwie geprägt haben? Weil manches wird ja schon als Grundstein in der Jugend oder in der Kindheit gelegt, manches nicht. Gab es bei dir Dinge, die dich in deiner Jugend und Kindheit geprägt haben, die dir geholfen haben, der zu werden, der du heute bist?
Oh wow, das ist eine große Frage. Ich dachte jetzt als allererstes spontan an die Grundschule. Da waren immer Deutschdiktate, waren immer total mein Faible. Da habe ich immer voll abgeräumt und null Fehler gemacht. Und schon in der 2. Klasse wusste ich, wie man Spaghetti schreibt mit GH. Und da dachte mein Deutschlehrer schon, woher weiß der Junge das? Das war immer ganz toll. Dafür Mathematik die totale Null, um das gleich mal auszugleichen. Aber so, also dieser Sprachfabel, der war immer da und der hat sich so entwickelt. Und dem Ding bin ich irgendwie immer nachgegangen, aber ohne je jahrelang zu wissen, was kann ich denn daraus überhaupt mal beruflich machen.
Ja. Also aber man erkennt das ja manchmal erst rückwirkend, ne? Also sowas. Also das heißt, du hast schon ein Talent gehabt, was du gar nicht erkannt hast, weil ich weiß, ich will jetzt nicht. Ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich Spaghetti heute schreibe. Und wahrscheinlich würde ich sogar falsch schreiben, weil das ist ja auch so ein Wort, was man gut falsch schreiben kann. GH, was weiß ich, und Doppel-T und lassen wir das.
Und Rechtschreibreformen haben das auch wieder verhunzt mittlerweile. Und dann durfte man mal Spaghetti schreiben und dann wieder nicht, um Gottes Willen. Also, ja.
Also eigentlich war etwas schon in dir angelegt, was eben noch nicht rausgekommen ist. Aber du warst schon in Deutsch, also das ist ja, man hört das ja auch, wir haben ja auch darüber schon gesprochen im Talk. Das heißt, also da war etwas schon in dir angelegt, wo du noch gar nicht wusstest, dass du diese Kompetenz, sag ich mal, oder diese Gabe hast, ja?
Ja, eine Leidenschaft auf jeden Fall. Funke kommt vielleicht auch von den Eltern. Mein Vater war Deutschlehrer und meine Mutter Fremdsprachenkorrespondentin und das hat sich so in mir dann irgendwie kulminiert.
Cool.
Ja, kann man sagen.
Und in deiner weiteren Entwicklung, also du hast Schule gemacht, dann hast du wahrscheinlich einen Beruf erlernt. Du bist sozusagen dann einen erstmal klassischen Weg gegangen.
Ja, genau, weil in mir hat sich dann die ganze Schulzeit durch die Frage gestellt, ja, was kann ich eigentlich? Und gut, okay, ich kann Fremdsprachen, ich habe Spanisch-Leistungskurs gemacht, klar. Aber was mache ich denn jetzt daraus? Ich muss ja irgendwie einen Beruf erlernen. Und also der Weg ging immer, ich muss mit den Fremdsprachen arbeiten, weil mit Deutsch arbeiten ist ja irgendwie kein Beruf, war in meinem Kopf so verankert. Und so bin ich dann eben den Weg der Fremdsprachen gegangen. Also nach Abitur und Zivildienst auch gleich die erste Fremdsprachenausbildung gemacht, Fremdsprachenkorrespondent. Ja. Weil ich dachte, gut, das ist das, was ich kann, da fühle ich mich wohl, da gehe ich hin. Ohne auch da schon die Idee zu haben, was kommt für ein Beruf dabei raus. Wusste ich lange Zeit überhaupt nicht.
Hast du denn Vorbilder gehabt oder Leute, die dich auch gefördert haben in Schule oder dann in deiner ersten Ausbildung? Oder ist das alles so intrinsisch gewesen?
Gute Frage. Also meine Eltern haben mich da immer unterstützt in diesem, geh deinen Weg mit den Sprachen, das ist das, was du kannst. Sie haben mir aber auch nicht klar vorgegeben, was ich gut finde, du musst jetzt Deutschlehrer werden und du musst jetzt Fremdsprachenkorrespondentin werden. Das nicht, genau. Und ich komme aus einem sehr kleinen Dorf und da ist es eher ungewöhnlich, wenn du mit Fremdsprachen arbeitest, da bist du eher in einem handwerklichen Beruf unterwegs. Und da war ich immer so ein bisschen der Exot. Und deshalb hatte ich nie wirklich Leute, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, sondern ich war immer ein bisschen das rote Puzzleteil, was da nicht so reingepasst hat. Und da musste ich meinen Weg finden und habe das Gefühl, den habe ich heute noch nicht gefunden und suche immer noch. Ja.
Es ist interessant, leider, also wir beide sehen uns ja, aber wir nehmen das Video nicht auf. Vielleicht muss ich wirklich doch mal auf Videopodcast switchen, weil wer in dein Gesicht jetzt sehen könnte, der sieht dieses Lächeln.
Oh, wie schön, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Was er irgendwie zeigt, mit sich relativ im Reinen zu sein, auch wenn man zurückblickt. Ja.
Ach, das ist aber schön, dass du das sagst, weil es oft Momente gibt, wo ich das nicht so empfinde. Das ist spannend.
Aber gerade kommt es so rüber und das würde ich natürlich auch gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen spiegeln. Okay, du hast eine Ausbildung gemacht und irgendwann, wann auch immer, das kannst du mal sagen, wie dein Werdegang war, bist du zur Moderation gekommen. War das jetzt ein Plan oder ein Zufall?
Das war kein Plan, weil ich das eben ja gar nicht wusste. Oh wow, man kann ja mit Deutsch und mit Sprechen und Sprache was machen. Das war mir ewig nicht klar, so blöd das klingt. Aber ich bin zuerst noch den Weg gegangen, Fremdsprachenkorrespondent, dann staatlich anerkannter Übersetzer, also wieder Fremdsprache. Dann Simultandolmetschen in England studiert, weil es muss ja irgendwas mit Fremdsprache sein. Also ich bin immer diesem Weg hinterhergerannt, war auch lange im BDÜ, im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, sehr tätig. Das war auch alles richtig, diese Tätigkeit, habe mich selbstständig gemacht. Also ich habe gegründet und meine Selbstständigkeit begründet in den Fremdsprachen. Und erst ein paar Jahre danach, habe ich gemerkt, weil ich in meinem kleinen Dorf, wo ich herkomme, auch die Konzerte des Musikvereins moderiert habe, weil es hieß doch, du kannst doch schwätzen, mach du das mal. Da habe ich natürlich die Konzerte moderiert und habe gemerkt, oh wow, das macht Spaß. Oh wow, das ist mein Ding. Aber Imposter-Syndrom, ich bin ja nicht gut genug. Das muss ich erstmal noch lernen, ne? Jahrelang erstmal üben. Bis dann eben viele Leute zu mir gesagt haben, du musst das beruflich machen. Du machst das mega, du entertainst die Leute. Das ist unterhaltsam, das ist humorvoll. Es ist aber nicht over the top, es ist nicht lächerlich, sondern genau die richtige Stimmung. Und dann habe ich es irgendwann geglaubt. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt auch beruflich, zusätzlich zu meinem Fremdsprachenteil.
Wie alt warst du da?
Es war im Jahr 2018, also das ist noch gar nicht so lange her. Dummerweise dann eben kurz vor Corona. Aber ich habe da die Grundsteine gelegt. Ich habe ein professionelles Video aufgezeichnet mit einem riesen Kamerateam und richtig einige tausend Euro investiert und gesagt, so, jetzt vermarkte ich mich hier als freiberuflicher Moderator. Genau, das war ein kleiner Schritt.
Hast du das dann verschickt oder was hast du damit gemacht?
Hauptsächlich für YouTube und auf meine Website gestellt, weil ich dachte, die Leute müssen mich ja mal sehen und erleben und sehen, wie ich lächle. Es reicht nicht, wenn du ein Foto und Text hinschreibst. Ich kann übrigens gut moderieren. Das müssen die Leute ja mal irgendwie sehen.
Wer das sucht, findet man das noch?
Ja, tatsächlich. Simon Dietz Eventmoderation. Zum Glück, Lars, haben wir beide ja die gleiche Frisur und die hat sich bei mir seit 2018 nicht geändert. Von daher merkt das kein Mensch, dass das schon 7 Jahre alt ist. Kann man immer wieder verwerten und recyceln.
Okay. Du hast dann praktisch aus dem, was du getan hast, zu deiner Übersetzungsarbeit, hast du gemerkt, das ist mein Ding.
Ja, da habe ich so einen richtigen, nicht nur Funken gespürt, sondern ein Feuer in mir und habe gemerkt, da brennt's, da will ich hin, das ist es. Wow, geil. Und so. Das sehe ich auch heute noch.
Und dann ist jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, Herr Dietz, wir haben Sie gesehen und wir würden Sie gerne mal mit irgendwas beauftragen. Oder wie läuft das dann?
Richtig, auch in meiner Heimat war meine allererste Moderation. Das war allerdings noch ein Charity-Event für eine Kinderhilfsorganisation, wo, wir sprechen da über das Jahr 2018, er lebte noch, Klaus Kinkel war dabei, der ehemalige Bundesaußenminister.
Ah, ja. Ja.
Hertha Däubler-Gmelin, die ehemalige Außenministerin, saß da, Annette Wiedmann-Mautz. Da hatte ich plötzlich ein Politikpanel und es war meine erste Moderation, die ich wirklich so gemacht habe, neben den Musikvereinskonzerten, die eher noch so ein bisschen Hobby waren. Und das war das erste Mal, wo ich so richtig mich als Profi zeigen konnte. Und Klaus Kinkel sagte, im Vorfeld war er sehr, wer ist der Herr Dietz, kommen Sie mal her. Und nach dem Event sagte er, Herr Dietz, das hätten Sie gut gemacht. Also das haben sie gut gemacht und das war ein sehr, sehr großes Lob. Und das war die erste so professionelle Moderation und die erste Event-Moderation, wirklich eine Firma kam auf mich zu, war dann im Jahr 2019 in Offenburg in der großen Halle, wie heißt sie nochmal, Oberrheinhalle, glaube ich, mit eigener Garderobe und Obstkorb. Also das war schon richtig toll. Und da muss man am Anfang ja auch immer ein bisschen sagen, ja, ich mach das schon länger. Und das war eben auch das erste Mal so richtig mit Deutsch, Englisch, 250 Leute in der Firma, die hier sich richtig feiern wollten. Und auch da konnte ich überzeugen. Und dann wusste ich, das ist mein Weg. Ja, schön.
Wie bist du mit deinem Lampenfieber umgegangen?
Sehr gute Frage. Das ist immer da, aber mittlerweile sehr positiv. Ich habe heute auch immer noch Lampenfieber, aber wenn ich eine Moderation habe, ist das fast schon eine Vorfreude, einfach eine Anspannung und eine, ja, jetzt geht's gleich los in 5 Minuten, da schießt Adrenalin rein und dann geht's los. Aber keine schlaflosen Nächte mehr oder so etwas. Früher war es stärker, weil ich hatte auch immer dieses, ich muss zeigen, dass ich das gut kann. In meinen Anfangszeiten als Moderator. Jetzt bin ich davon Gott sei Dank abgerückt. Ich muss überhaupt niemandem mehr zeigen, dass ich gut moderieren und gut sprechen kann. Ich mache das, was ich will und was ich liebe und was mir Spaß macht. Und dadurch wird es schon gut. Das heißt, heute bin ich da viel lockerer und entspannter. Das bringt einfach die Erfahrung. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Aber am Anfang, man musste durchgehen. Ich war auch nervös und Bauchziehen und schweißnasse Hände. Also das war alles da. Einen guten Umgang kann man nicht damit haben, aber man muss durch und es ist ein Signal des Körpers, dass er dir sagt, es ist wichtig, Alter, konzentrier dich, mach das gut.
Okay, das ist ja, also die eine Schiene ist ja Bühne, finde ich ja. Echt stark und also ich kenne das mit Lampenfieber immer noch. Ich finde, wenn man keinen Lampenfieber hat, läuft was schief und dann machst du auch Fehler, sondern diese gewisse Anspannung, die man hat, diese gewisse, ich sag mal, positive Unsicherheit, so würde ich es mal sagen, nicht zu wissen, was einen erwartet.
Ja,
dann sorgt ja auch dafür, dass man hoch angespannt und hoch dabei ist, zu gucken, was passiert bei meinem Gegenüber, was passiert in der Runde und so weiter. Wie agieren die mit mir? Wie kann ich agieren? Ne? Also ich glaube, das ist gut. Aber hast du ein Patentrezept gegen, also gehst du dann, ich sag mal, aufs Klo und machst irgendwelche Bewegungen oder sowas? Gibt es irgendwas, wie du dich entspannst vor solchen, von solchen Auftritten?
Ja, so ein bisschen zurückziehen, wenn man einen kleinen Raum hat, das kann die kleine Toilette sein oder wie auch immer. Also ich muss mich immer ein paar Minuten zurückziehen, bei mir sein, atmen, konzentrieren, wirklich da sein, präsent, im Moment sein. Im Vorfeld aber saugut vorbereitet sein. Das ist das, was mir nachher Ruhe bringt. Wenn ich genau weiß, was da draußen passieren wird, plus die Dinge, die natürlich nicht geplant sind, dann bin ich locker. Also eine Top-Vorbereitung geht voraus, aber dann dieses kurz vorher sich zurückziehen, atmen, bei sich sein, aber gar nicht alle Szenarien durchspinnen, sondern sagen so, ich bin jetzt vorbereitet, ich lasse auch noch Raum für Spontanes. Und jetzt gebe ich da draußen das, was ich geben kann. Und dann ist es gut.
Jetzt habe ich ja über dich rausgefunden, dieses Audio-Voice-Talent. Da würde ich gleich schon mal drauf eingehen, dass du mal erklärst, was bedeutet das eigentlich? Warum sagt man sowas? Und du bist ja auch im TV, also im Fernsehen unterwegs.
Selten, aber ja. Ja.
Wie ist, gibt es einen Unterschied zwischen, also live vor Publikum moderieren und im Fernsehen eine Dokumentation besprechen oder was immer?
Ja, ja.
Gibt es da Unterschiede?
Das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Berufsbilder. Absolut. Das heißt, das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nicht viel zu tun. Wo sollen wir einsteigen? Was möchtest du zuerst wissen?
Naja, mich würde interessieren, was ist der Unterschied? Also bist du auch aufgeregt, wenn du jetzt, ich sag mal, für eine Dokumentation irgendwas machen musst? Oder bist du auch bei Live-Sendungen dabei, dass du also Live-Sendungen moderierst?
Ah, okay. Nee, also das nicht. Ich bin nicht im Fernsehen als Moderator, als Gesicht zu sehen. Das werde ich oft gefragt, weil das ist natürlich das Naheliegendste. Das kennt jeder, das sieht jeder. Oh, wenn ich den Kontakt bekommen würde, würde ich den jetzt gerne übernehmen. Also meldet euch gerne bei mir, aber da braucht man dann einfach Kontakte, um da reinzukommen. Nein, also ich moderiere nicht live im Fernsehen. TV-Sprecher heißt, dass ich als Sprecher, als reine Stimme, als Voice-Over-Artist heißt das dann, zu hören bin in einer Stimme und gebe einem Charakter zum Beispiel in einer TV-Doku meine Stimme und lege meine Stimme drüber. Voice-Over oder Over-Voice heißt das dann. Genau. Das kennt ihr. Also wenn du ZDF-Info schaust, irgendwas rund um die Uhr, so eine Reportage, da hörst du verschiedene Stimmen, die dann drüber gelegt werden. Im Original hörst du das Englisch meistens noch. Und das ist dann dieses Sprechersein im Fernsehen.
Aber ich höre raus, du würdest schon gerne live auch im Fernsehen moderieren.
Ich würde niemals wahrscheinlich dieses Angebot ablehnen, weil das natürlich, das ist der Türöffner natürlich zu allem. Dann bist du plötzlich bekannt, dann wirst du gebucht, dann kriegst du wahrscheinlich Werbeverträge und die Leute legen dir die Jobs vor die Füße. Und da bin ich natürlich noch lange nicht. Und das weiß ich nicht, ob ich das jemals erreichen werde. Weil jetzt, in meinem jetzigen Sein, muss ich immer rudern und schauen, wo kommt eigentlich der nächste Auftrag her. Und Marketing betreiben und SEO und Werbeanzeigen und tun und tun und tun, damit diese Aufträge überhaupt dabei rauskommen. Und es kommen auch viele Absagen, können wir gerne drüber sprechen. Erst gestern wieder eine.
Ich komme gleich zum Thema Krise und Scheitern.
Ja.
Weil mich das auch natürlich interessiert, weil das ja ein selbstständiges Leben auch ausmacht. Es geht nicht immer nur nach oben.
Absolut.
Ja. Noch eine Frage dazu. Wenn du sagst, das würde dich schon interessieren, auch Live-Moderation im Fernsehen zu machen, schreibt man da denn Leute an und sagt, ich würde das gerne mal machen, hier ist eine Hörort Seeprobe oder... Also wie kommt man denn daran oder muss man jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt?
Meine Auffassung ist die, du musst jemanden kennen. Wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe an info@südwestrundfunk-stuttgart, interessiert keine Sau, Entschuldigung, das juckt niemanden. Du brauchst jemanden, der dich da reinbringt und die Tür öffnet und sagt, pass mal auf, der Junge kann was, gib dem mal eine Chance. Ich glaube, sonst funktioniert es nicht. Es mag andere Wege geben, keine Frage, aber... Ich glaube nicht daran, weil das will ja fast jeder und eine Handvoll wird ausgewählt. Und das muss aber auch gar nicht sein. Ich möchte es gar nicht so stehen lassen, wie ich will jetzt ins Fernsehen. Das ist der völlig falsche Weg. Ich liebe Live-Moderation mit Publikum. Da muss aber gar keine Fernsehkamera dabei sein. Das Allerschönste für mich ist Bühne und Publikum und es entsteht eine Atmosphäre. Und wenn dann 50 oder 500 oder 1500 Leute einen geilen Abend haben und eine super Stimmung, überrascht werden, berührt werden, lachen können. Das ist das Schönste für mich. Da muss kein Fernsehsender dabei sein.
Ja, das verstehe ich. Auch das spürt, sieht man dir an.
Oh, schön.
Interessant ist übrigens, vielleicht mache ich noch ein Bildschirmfoto, das können wir ja nehmen. Du sitzt ja in so einer Kabine, die aussieht, als hättest du lauter Filz Quadrate an die Wand geklebt.
Ja, ich sitze hier in meiner Sprecherkabine, weil ich bin professioneller Sprecher. Ich habe eine Podcast-Aufzeichnung. Da setze ich mich doch nicht einfach an meinen Schreibtisch. Also ich habe tatsächlich eine professionelle Sprecherkabine, war auch sehr teuer, aber da kann ich einfach die Tür aufmachen und habe sofort die perfekte Aufnahmeumgebung, professionelles Mikro. Die Filz-Dinger, die du ansprichst, die schlucken eben den Raumhall. Also da hast du eine optimale Studioumgebung dafür. Ich hoffe, man hört's.
Also man hört das ja gut. Ich erinnere mich noch an die ersten Podcast-Aufnahmen, die wir gemacht haben. Dann sitze ich sitze ja in meinem Homeoffice-Büro sozusagen. Dann habe ich Ecken hingelegt, Handtücher, Schränke aufgemacht. Also man hätte keinen den Raum nicht filmen dürfen, nur um den Hall rauszunehmen. So,
ja,
jetzt gibt es ja KI inzwischen. Jetzt schiebst du den Podcast nachher durch eine KI und die nimmt dir wirklich den Hall so raus, dass du denkst, du bist in so einer Kabine, ne?
Okay.
Also da ist ja inzwischen
natürlich
viel passiert. Aber natürlich ist es viel einfacher, so eine Kabine zu haben, ja? Haben wir leider nicht. Machen wir ja ehrenamtlich. Danke erstmal dafür. Du hast vorhin mir ein Stichwort gegeben und ja gerade eben auch nochmal das Thema Krisen, Scheitern, Stolpersteine, alles, was es so gibt. Du hast gesagt, du hast dich 2009, also kurz vor Corona, hast du dich selbstständig gemacht.
Als Moderator, als Übersetzer als Moderator, war ich schon als Moderator. 10 Jahre vorher.
Heißt es dann mit Corona, ist das alles erstmal weggebrochen?
Ich bin dran geblieben, aber natürlich, ja, um Gottes Willen. Es ist 2020 natürlich nicht eine einzige Moderation mehr, gar nichts mehr, obwohl es erstaunlicherweise noch Anfragen gab, aber manchmal dann auch schon so für Hybridformate oder mal irgendwo dabei sein bei einem Event mit viel Abstand und so. Das wissen wir ja alles noch, wie das lief. Hätte ich diese 8 Jobs bekommen, für die ich dann tatsächlich noch angefragt wurde, wäre das Jahr gar nicht so fatal geworden. Aber ich hatte von 8 Anfragen dann nachher noch genau 0. Habe aber Gott sei Dank noch als Übersetzer gearbeitet. Das hat mir den Hintern gerettet in dieser Zeit. Absolut. Gott sei Dank Homeoffice mit Abstand noch übersetzt. Das hat mir in der Zeit den Hintern gerettet, ja, absolut. Aber da ist alles weggebrochen. Rücklagen, haha, weggeschmolzen natürlich, weil 2021 war dann immer noch nicht besser, wissen wir. Und erst danach wurde es so langsam wieder, boah, war übel, ja, natürlich.
Fährst du heute immer noch zweigleisig dann? Also praktisch deine Moderationstätigkeit und deine Übersetzungstätigkeit? Wie ist denn so das Verhältnis?
Das Übersetzen habe ich tatsächlich eingestellt mittlerweile, aber nicht, weil die KI übernimmt, sondern weil ich dieses Feuer in mir so stark gespürt habe, dass ich sage, ich will als Moderator arbeiten und ich will Sprecher sein. Sprecher wird leider Gottes auch KI-mäßig sehr, sehr wenig, aber ich habe neulich einen sehr, sehr schlauen Satz gehört von einem schwäbischen Comedian, der heißt Dodo Kay und der forscht schon seit Jahrzehnten zu KI und er hat gesagt, schwitzende Menschen auf Bühnen werden so schnell nicht ersetzt. Und deshalb dachte ich, dann schwitze ich noch eine Weile als Moderator und das mache ich sowieso am liebsten. Von daher.
Ja. Leuchtet ein, finde ich, ja, ist so. Weil es ja auch die Authentizität ist und das kann halt KI.
So ist es, ganz genau. Wer geht denn ins Theater und will die Avatare sehen? Da willst du noch Leben spüren.
Aber wenn du jetzt so auf dich runterguckst, ich meine, jeder, der selbstständig ist oder betrifft ja auch, also man muss gar nicht selbstständig sein, um Selbstzweifel zu haben oder sowas. Gab es Momente, wo du gesagt hast, ich schmeiß das jetzt hin?
Schon oft davor gewesen wahrscheinlich und schon oft die Momente gehabt, oh, ich schau mal wieder Stellenanzeigen an. Eindeutig. Und das ist noch gar nicht so lange her und ich struggle auch heute, ganz eindeutig, weil wenn du 4 Anfragen bekommst und du denkst, ja geil, das wird ein mega Monat und hast nachher 4 Absagen, dann hast du genau 0 Euro. Und jetzt kannst du deinem Vermieter erklären, kann ich sie vielleicht mit E-Mail-Absagen bezahlen? Das funktioniert halt nicht. Und du musst schauen, dass du deine Kosten deckst. Und das setzt mich unter Druck, auch immer wieder, absolut. Und diese Momente erlebe ich immer wieder, ja, absolut.
Wie gehst du denn damit um? Weil du darf ja auf der Bühne gar keiner merken.
Ah ja, das stimmt.
Was in deinem also nehmen wir mal an, du hast 4 Anfragen gehabt, hast eine jetzt gekriegt und sagst ja, eigentlich reicht das nicht für den Monat. Ja. Das nimmt man ja mit. Das, also wie trennst du das? Was tust du, damit das niemand auf der Bühne spürt?
Auf der Bühne kommt Gott sei Dank auch dieses Lächeln, was du festgestellt hast. Da bin ich sofort im Element und das liebe ich und das bin ich dankbar, dass ich das machen darf. Kann aber sein im Nachgespräch, hey, wie läuft's denn bei dir zurzeit? Da sinken dann die Mundwinkel relativ schnell wieder. Weil ich sage, ja, wäre halt schön, hätte dann doch noch mal 2 mehr diesen Monat. Ja, so ist es, nach wie vor. Ja.
Aber es führt jetzt nicht dazu, dass du sagst, also, nein, andersrum gefragt, es führt nicht dazu, dass du sagst, ich bin nicht gut genug und ich lasse das jetzt. Weil es, also so wie man dich jetzt erlebt, also so oft, wie wir dich in dem Experten-Talk gehabt haben vor ein paar Wochen, spürt man ja diese Energie, die du ausstrahlst und dieser unbedingte Wille. Und ist jetzt etwas, was dich dann auch über diese, ich sag mal, diese Löcher trägt?
Ja, ich würde sagen, ja. Ja, das Feuer ist immer noch stärker, als das zu sagen, ich schmeiß das jetzt hin, gehe in einen Bürojob. Ich hatte das früher auch mal. Ich habe irgendwie, ich glaube, 5 Jahre aus Versehen in der Unternehmensberatung gearbeitet und ich habe es gehasst. Also das war mir ein Lehrmeister, ich will das nicht mehr. Auch wenn ich dann meinen Status hochhalten könnte und bezahlen könnte. Ich war todunglücklich. Das will ich nicht mehr. Aber natürlich muss ich ja auch meine Rechnungen bezahlen. Das ist der Punkt. Ich habe aber übrigens noch einen Nebenjob. Ich arbeite auch im Theater. Aber nicht auf der Bühne, sondern da neben der Bühne. Ich bin da auch im Gästeservice im Musicaltheater in Stuttgart, weil ich Musical einfach abgöttisch liebe und da in diesem Umfeld auch mitwirke.
Was machst du da?
Gästeservice ist die Einlasskontrolle, Gastgeber sein, die Gäste begrüßen, Informationen geben, Saalwache, schauen, dass, ne, dass im Saal nicht gefilmt wird und medizinische Notfälle, wenn es mal welche gibt. Also Gastgeber sein, rund um die Show sozusagen. Das liebe ich sehr. Ja.
Das kann ich verstehen. Wir haben ja ganz kurz vorher gesprochen, als wir zusammengeschaltet haben, dass ich heute schon sehr zeitig aufgestanden bin, weil ich in einem anderen Netzwerk bin, im BNI-Netzwerk. Und wir immer uns zum Frühstück treffen, einmal die Woche um 7. Und ich bin ein Besucherbetreuer, also ähnlich wie du Gästebetreuer.
Ja, Besucherbetreuer.
Und wir nehmen halt Gäste in Empfang. Und das ist etwas, was so viel Energie gibt, wenn Leute kommen und du zeigst ihnen ein Lächeln und du gibst ihnen Sicherheit. Sagst, herzlich willkommen, da sind sie hier, ist die sanitäre Entspannung, da gibt's das Frühstück, ich kriege sie zu ihrem Platz und so weiter und so fort. Ja, ich kann das ganz doll nachvollziehen. Also ich mach's sozusagen ohne Geld. Also ich zahle sogar Geld dafür, dass ich in diesem Netzwerk bin. Aber ich kann das verstehen. Dieser Umgang mit Menschen, dieses Lächeln, das ist eben auch eine Art Bezahlung, auch wenn man davon sich nichts zu essen kaufen kann.
Mir gibt es ganz viel zurück tatsächlich, ja. Die Leute strahlen zurück und gestern hat sich ein Gast bei mir bedankt. Eine Frau kam extra nochmal 2 Meter zurück an der Tür und sagte, danke, dass Sie so freundlich sind. Und das berührt mich total.
Also du, und ganz oft, also und das ist ja etwas, was ich in unserer Zeit wirklich feststelle, dieses Thema Freundlichkeit, auch wenn du in einem Supermarkt, im Laden an der Kasse bist, dieses freundliche Guten Tag und Danke und 3 Worte Smalltalk, also nicht den Betrieb aufhalten, das ist so verloren, ja, und das ist, ich weiß nicht, warum das so ist.
Unglaublich.
Die allgemeine Situation ist, und es ist so einfach, Menschen zum Lächeln zu bringen. Ganz genau.
Lass uns den Unterschied machen, Lars.
Ja, unbedingt. Genau. Okay, jetzt hast du ja gesagt, du warst angestellt. Was hat sich für dich verändert? Außer, dass du eben natürlich prokrastinierst und den nächsten Auftrag suchst. Was hat sich denn in deinem Leben verändert, seit du selbstständig bist? Hast du dich dadurch verändert?
Oh, das ist eine gute Frage. Hab ich mich verändert? Nicht meine wesentlichen Charakterzüge, das glaube ich nicht. Aber ich bin einfach immer diesem Freiheitsdrang, ist vielleicht zu viel, aber dieses, um bloß nicht wieder in solchen Hierarchien drinstecken, dem bin ich nachgegangen, auf jeden Fall. Habe ich mich verändert? Ich glaube, im Kern war ich schon immer der gleiche. Sehr feinfühlig, sensibel, was nicht immer gut ist, aber in diesem Beruf, den ich jetzt ausübe, kann ich die Stärken einsetzen. Hm.
Schön. Gibt es etwas, was dir im Alltag heutzutage am meisten Freude macht oder etwas auch, um die andere Schiene noch abzudecken, was dich ganz viel Energie kostet?
Die Freude ist auf jeden Fall, das ist zum Beispiel das Theater, das Musical, die Künstler, Künstlerinnen, die ich da treffe, sehr inspirierende Leute, herzlich, aber ganz allgemein auch diese Supermarktsituation, wenn jemand grundlos freundlich mit dir umgeht und ganz herzlich und offen, da geht mir sofort das Herz auf. Und diese Momente versuche ich sehr zu konservieren und aber auch selbst zu geben. Also da dieses Stückchen die Welt verbessern, das einfach versuchen mitzunehmen, auf jeden Fall. Und im Gegenzug raubt es mir extrem Energie, wenn jemand also grundlos patzig arrogant ist oder es bis hin zu Mobbing geht, was ich auch schon erlebt habe. Also da musst du schon sagen, wow. Und das raubt natürlich alles.
Machst du deine Buchhaltung und das selber oder lässt du das machen? Oder wie ist das? Es ist ja auch ein Punkt, den Selbstständige betrifft. Ne? Wie gehe ich mit meinem ganzen Backoffice-Kram, sag ich mal, um? Ja, Angebote, Mails, Steuersachen, alles sowas, ja.
Ich habe einen Steuerberater, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Einen absoluten Profi, der dann wirklich im Hintergrund die Dinge optimiert und macht, von denen ich keine Ahnung habe. Aber Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, mache ich immer selber, weil gerade bei Eventmoderationen ist es sehr individuell. Und da möchte ich, dass auch das Angebot irgendwie meine Sprache hat und auch meinen Wert beinhaltet. Das mache ich auf jeden Fall selber und auch den Kontakt zu Kunden, weil ich habe ja gar nicht jeden Tag 18 Anrufe, sondern das sind einzelne, aber dann wieder für große Events. Und das möchte ich selber betreuen.
Ja. Nutzt du, jetzt fiel mir jetzt gerade ein, vielleicht passt es gar nicht hier rein, aber es fiel mir gerade ein, nutzt du für deine Vorbereitung, auch wenn du dich auf deine Moderation vorbereitest, irgendwie KI, so in der sprachlichen Formulierung oder in der Strukturerstellung oder sowas, nutzt du KI dafür oder sagst du dir, nein, auf keinen Fall?
für die Moderation selbst, das, was ich auf der Bühne sage, habe ich tatsächlich noch nie benutzt, weil ich kann es mir momentan noch gar nicht vorstellen. Wofür ich es nutze, ist natürlich auch mal so eine Struktur. Wenn ich eine Anfrage bekomme, wie könnte ich das jetzt gut formulieren, was ich Ihnen da Gutes tue sozusagen, wie ich die Veranstaltung jetzt optimiere in so ein paar Bullet Points oder so, das lasse ich mir vielleicht auch mal erstellen. Aber nie das, was ich auf meinen Moderationskarten stehen habe. Ich sage nicht, dass ich das in Zukunft vielleicht mal annehmen werde. Also das vielleicht bin ich da noch ein bisschen auf der Bremse, aber es ist sowieso so emotional und so individuell, wenn du dann wirklich rausgehst auf die Bühne. Wie oft hatte ich schon was auf meiner Moderationskarte stehen und habe es sofort verworfen und bin auf das eingegangen, was gerade passiert ist. Also von daher, es ist sehr viel die Emotion. Und an der Struktur habe ich es tatsächlich immer individuell gemacht, weil für die Events, für die ich angefragt werde, das sind oft Firmen-Events, eine Jubiläumsfeier, ein Messeauftritt, eine Gala, die sind auch immer einzigartig. Da kann ich auch nicht sagen, jetzt ich nehme mal 0815, was man mir so hinrotzt, Entschuldigung, und es muss auf die Firma zugeschnitten sein.
Ja.
Aber kommt vielleicht noch, ja, wer weiß.
Du hast ja vorhin gesagt, so KI, also Moderatoren werden ersetzt durch KI. Glaubst du, dass das ein Thema ist, dass man Moderation nicht mehr live macht, sondern dass man einen Avatar oder sowas hat?
Nee, das habe ich vorhin auch so gemeint, dass die schwitzenden Menschen auf Bühnen nicht ersetzt werden. Sprecher, ja, die reine Stimme, diese reinen Stimmen, die du hörst in Erklärvideos, ist es zum Beispiel schon der Fall. Oder auch, wenn du mal nachts Fernsehen schaust und diese Shoppingkanäle, da habe ich es neulich auch schon festgestellt. Die neue Bratpfanne, jetzt hier, toll beschichtet, war irgendwie auch schon so KI-mäßig. Obwohl, das wird natürlich viel, viel besser, das ist keine Frage. Also Sprecher, das wird wegfallen, leider Gottes, das muss ich sagen. Vor ChatGPT hätte ich gesagt, nein, uns braucht man noch. Jetzt mittlerweile ist das alles so gut und es beschleunigt sich so sehr. Ich fürchte, das.
Also ich will das Thema KI jetzt gar nicht stressen, aber ich mache eine KI-Ausbildung, weil mich das wirklich interessiert. Ah, weil es so ist wie, weißt du, damals Amazon, da haben auch alle alles belächelt, Amazon, wir haben jetzt einen Bücherversand und sowas, ja. Und jetzt siehst du, wo Amazon steht.
Ja,
und ich gehe davon aus, auch dass KI nicht wieder weggeht. Wir müssen halt, ich denke, KI dafür nutzen, wo wir nicht wirklich gut genug sind oder wo wir vielleicht auch Zeitersparnis haben wollen.
Ja.
Und ich habe einen KI-Workshop gemacht, da ging es um Avatar-Entwicklung. Und da hast du dann also wirklich gelernt, wie erstelle ich mir einen digitalen Avatar. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da stehst du vor der Kamera, nimmst 2 Minuten Video auf, dann hast du den Avatar und dann besprichst du den mit Text, mit Hintergrund und du siehst nicht, dass ich es nicht aufgenommen habe. Du siehst es nicht mehr.
Oh, ja,
und
das ist
auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite ist es echt, also macht es dir auch Angst, weil du natürlich nachher nicht mehr in der Lage bist zu sagen, spreche ich jetzt wirklich mit dir, mit Simon oder habe ich deinen Avatar, ja. Jetzt im Dialog ist er natürlich anders, aber wenn du mir jetzt irgendwie was erzählen würdest oder so, ja. Und das ist so faszinierend und verrückt. Du kannst den Text halt einsprechen per Mikro oder sogar eintippen und dann wird der Avatar damit bestückt. Und du siehst
die, das ist Wahnsinn.
Also zumindest ich nicht, ja, vielleicht die Experten der Experten, ja. Das ist verrückt, aber ich glaube immer, und das ist ja auch das, was meine Arbeit oftmals auch deine auch, diese menschliche Komponente, die spielt halt eine unwahrscheinlich große Rolle.
Und ja.
Ist halt das verrückt. Also das vielleicht so als kurzer Ausflug zur KI. Aber das bringt mich zum nächsten Punkt. Gibt es eine Fähigkeit oder Fähigkeiten, die man als Moderator braucht, die man nicht auf den ersten Blick sieht? Also von dieses Auftreten, klare Stimme. Gibt es Fähigkeiten, die hidden sind, also die versteckt sind aus deiner Sicht? Was braucht man?
Echtes Zuhören. Und ich meine echtes Zuhören. Und eine Feinfühligkeit mitbringen. Das ist nämlich der Unterschied zur Rampensau. Der da rausgeht und sagt, ich bin der Geilste und das ist meine Show. Oder habe ich Gäste da und denen höre ich wirklich zu und denen rolle ich den Teppich aus und weiß wirklich, was die machen und was die bewegt. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, das setzt sich durch und das trägt sich. Und da kriege ich oft sehr gute Rückmeldungen dafür. Weil es nichts bringt. Man hat genug Showmaster, aber du brauchst auch mal jemanden, der auch mal ruhiger sein kann, auch mal die leisen Töne anschlägt und zuhören kann und sich das noch merkt, was der Gast vor einer halben Stunde gesagt hat und vielleicht wieder aufnehmen. Das sind Fähigkeiten, die unterscheiden dich von der Rampensau. Genau, ja.
Ich stimme dir dazu. Ich glaube, diese Individualität, dieses Einigen auf die Feinheiten, die Stimmung wahrnehmen und auch, ich sag mal, zu spiegeln, wenn man das Gefühl hat, das läuft jetzt nicht gut. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt irgendwie Irgendwas haben wir jetzt hier nicht richtig. Ne? Was ist schiefgelaufen? Ja? Also auch diesen Mut zu haben, aus sich herauszutreten und ihm zu sagen, ich bin nicht die perfekteste Person. Und das spürt man bei dir sehr deutlich, diese Feinfühligkeit. Jetzt also auch im Gespräch. Ja? Und das war ja auch im Talk so. Gab es eine Situation, wo du, ich sag mal, wo du völlig gescheitert bist? Also sozusagen der Worst Case, gab es den schon?
Auf der Bühne als Moderator?
Wo auch immer, ja klar.
Da muss ich länger überlegen, weil mir keine schlimmen Unfälle einfallen. Und selbst wenn, also es funktionieren manchmal Dinge nicht, technische Dinge funktionieren manchmal nicht. Und eigentlich fahre ich dann erst zur Hochform auf. Das ist das Schöne. Da geht das Licht plötzlich aus oder so und du musst das überbrücken. Oder es ist mal eine Requisite von der Bühne gekracht, lautstark. Und das war so eine Klappe vom Film, ne? Klappe die erste. Und da ist mir Gott sei Dank dann der brillante Satz eingefallen. Oh, das ist auch das erste Mal, dass mir die Klappe runterfällt. Großes Gelächter. Und so konnte ich die Situation irgendwie retten. Und also ich weiß nicht, Gott sei Dank habe ich zum Glück diese Gabe, dass ich sehr spontan reagieren kann und humorvoll auf etwas, ohne jemanden lächerlich zu machen. Das ist ganz wichtig. So diese Situation an sich auflockern. Solche Dinge passieren, genau. Ganz schrecklich schlimm gescheitert wäre ich jetzt, glaube ich, noch nicht, weil ich es immer irgendwie retten kann. Und zwar und dann durch dieses Öffnen und sagen, hey, okay, sorry, ich bin nicht perfekt. Das ist jetzt gerade live. Schießt mich ab oder nehmt es, wie es halt gerade ist. Und das rettet es meistens.
Ja, das also kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen und wir sind halt nicht perfekt und Fehler passieren. Und wichtig ist, dass man auch zu seinem Fehler steht. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der gilt, glaube ich, für alles, was wir tun als Selbstständige, die anderen ernst nehmen und sich nicht lustig machen über die anderen.
Ja, 100%.
Man kann schon mal einen Joke machen. Wenn dir einer da schräg kommt, kann man das auch mal zurückspiegeln. Aber sozusagen aus der Perspektive heraus und niemals zu sagen, ich stehe über euch, ne, ich bin was Besseres.
100%.
Das erlebt man halt nach wie vor noch ganz oft, gerade in, also du bist ja nur noch unterwegs in so in Kreisen, wo Unternehmen sich präsentieren und wo es dann Mitarbeitermeetings gibt und es gibt immer diesen Unterschied, da oben steht ja auf der Bühne der Chef und der sagt ihm, ich bin besser als ihr, weil meine Arbeit ist mehr wert oder was auch immer. Und das ist halt schwierig, ja. Und das kann man natürlich als Moderator auch schon mal spielen, zu sagen, ah, okay, so und so, ja, wer macht denn die Werte und, ja. Aber ich glaube, das ist eine Eigenschaft, wo du auch sagst, dieses also in meinem beruflichen Umfeld heißt es aktives Zuhören. Das ist was ganz Wichtiges. Und erstaunlicherweise kann man sowas lernen. Du kannst Menschen dazu motivieren, wirklich zuzuhören.
Oh, das ist spannend.
Nicht dieses Oberflächliche, weißt du, wie du heute auf allen Kanälen hast und so weiter. Ja,
ja, genau. Die Leute hören ein Stichwort und formulieren schon ihre eigene Antwort, ohne dir weiter zuzuhören. Das nervt mich total, wirklich. Ja. Hör doch bitte die zwei Sätze zu. Das gibt's ja nicht. Ja.
Jetzt haben wir als Selbstständiger ein Leben, was auch wirklich mit Höhen und Tiefen und mal mehr Arbeit, mal weniger Arbeit, mal Akquisearbeit und verbunden ist. Hast du Routinen, die dir im Alltag Halt geben? Die dir Stabilität geben? Also nur um dir zu helfen, die einen machen Meditation am Morgen oder gehen joggen oder gehen mittags joggen oder lesen ein Buch vorher oder was auch immer. Hast du sowas? Kannst du sowas teilen? Hast du irgendwas, was super gut funktioniert?
Ich gehe wahnsinnig gerne ins Fitnessstudio tatsächlich. Ich mache 2 oder 3 Krafteinheiten, ich mache Krafttraining und in dieser einen Stunde habe ich kein Handy bei mir und ich kann tatsächlich auch den Kopf abschalten. Nicht am Anfang gleich, da rattert es immer noch, aber danach bin ich ein bisschen befreit und gehe vielleicht noch danach in die Sauna. Und dann, das ist so ein Ding, was mich total am Leben hält. In Kombination auch mit einer guten Ernährung tatsächlich. Ich trinke seit Jahren auch keinen Alkohol mehr. Ich achte sehr auf mich und auf Stimme natürlich, auf Stimmapparat. Das muss auch gepflegt sein. Ja, dieses klassische, in einem guten Körper wohnt ein guter Geist oder so etwas, das versuche ich zumindest zu tun. Gelingt mir aber auch nicht alles. Also um Gottes Willen, es gibt genügend Tage, wo ich einfach total angespannt und genervt bin und es eben nicht läuft und die vierte Absage kommt und das Privatleben ruckelt und so. Es gibt alles, keine Frage.
Schön, danke dafür. Da hast du mich gleich noch zu einer Frage gebracht, weil du ja gesagt hast, deine Stimme. Also von Musikern kenne ich das ja so, von Geigern, die versichern, lassen ja ihre Hände versichern zum Beispiel oder sowas. Ja. Kann man eine Stimme versichern? Ist das jetzt eine blöde Frage? Kann sein, ja. Aber ich sage mal, es gibt keine dummen Fragen oder Dumme, die keine Fragen stellen. Kann man sowas versichern?
Ich weiß, dass Cello ihren Hintern versichert hat. Tatsächlich. Also ich glaube, wenn du Milliardärin bist oder so, dann kannst du das sicher machen. Wahrscheinlich ist es echt eine Versicherungspolicenfrage. Ich kenne aber niemanden, der das jetzt wirklich gemacht hat. Aber vielleicht so Ultrastars, die machen sowas vielleicht.
Okay. Also es ist kein Standard. Also ich habe die Stimme und wenn die mal nicht mehr ist, wenn ich irgendwie heiser bin, dann habe ich eine Versicherung, die dafür einspringt oder so.
Oh, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht gut vorstellen, weil ich glaube, mit dem Alter verändert sich die Stimme auch wieder. Die wird dann vielleicht ein bisschen brüchiger automatisch. Wer will das dann bezahlen? Aber auf jeden Fall ist halt Stimmpflege ein Thema. Also ich kenne ja jetzt viele Musical-Sängerinnen und Sänger und da ist die täglich Stimmpflege natürlich ganz, ganz arg wichtig. Das ist bei mir jetzt nicht so krass. Aber vor dem Podcast habe ich auch ein bisschen Warm-up gemacht mit Summen und Lippenflattern und so. Damit
das mache ich auch immer. Ja.
Ja, genau, jetzt durchsprechen kann.
Ja, wir haben ja so einen Workshop gehabt, da war ein Schauspieler, bei der uns mal gezeigt hat, wie man eben mit Lampenfieber auch umgehen kann. Und wie es
ja, schön.
Chris, da können wir gerne noch ein, zwei gleich machen, wenn wir sozusagen zum Abschluss rübergehen.
Ja, ja, gerne.
Was man so tun kann. Ich habe noch eine Frage. Das macht ja meinen Podcast aus, dass ich eben auch gerne mal so zwischendurch frage, was mich gerade bewegt. Und
ja, voll gut.
Du hast jetzt gerade das Thema Musical nochmal gesagt. Ist denn das für dich auch ein Traum, mal auf der Bühne als Musical-Sänger zu stehen?
Oh Mann, ja, das ist natürlich etwas, was ich viel zu spät erkannt habe. Der kleine Junge aus dem Dorf, der eine Sprachleidenschaft hatte, der kam nicht auf die Idee und es wurde auch im Umfeld nicht gespiegelt, dass sowas ein Beruf ist. Du musst im Metallverarbeitungsbetrieb arbeiten. Das ist eine richtige Arbeit, ja. Aber doch nicht künstlerisch. Ich will nicht sagen, dass man mir das verboten hatte, aber das war gar keine Option. Sondern es war eher Hobby oder so etwas. Das hätte ich gerne erkannt. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Workshops zu machen und Gesangsunterricht zu nehmen. Und ich tobe mich da jetzt einfach ein bisschen aus, um dieser inneren Stimme Raum zu geben. Und das liebe ich sehr. Aber für die berufliche Laufbahn muss man leider sagen, deutlich zu spät. Ich bin 41, das kann ich sagen. Das musst du mit, um Gottes Willen, am besten. Ich habe neulich eine Biografie gelesen von einigen Darstellerinnen aus dem Phantom der Oper, das gerade in Wien spielt. Sie begann mit Ballettunterricht im Alter von 2 Jahren. So beginnt das meistens. Es ist unglaublich. Also wenn du das nicht von Kindesbeinen an machst, wirst du nicht das beruflich nachher richtig ausüben können.
Na gut, da würde ich jetzt als Coach sagen, das lasse ich erstmal nicht gelten, lass uns mal gucken, was man tun kann. Also da bin ich jetzt wieder, da komme ich ins Spiel und sage, okay, wenn du das sagst, das glaube ich dir erstmal nicht.
Ah ja,
lass
okay.
Mal gucken, was man tun kann, weißt du so. Aber natürlich, es gibt Einschränkungen, ja. Also ich kann jetzt auch nicht mal einen Marathon laufen oder wahrscheinlich werde ich auch in meinem Leben nicht mehr Astronaut oder Kosmonaut oder was auch immer werden, weißt du.
Ja.
Man muss das doch mal akzeptieren, das ist schon richtig. Aber
ich gebe dir recht, also ein kann ich niemals werden, heul, das ist der falsche Weg.
Ja.
Ich spreche jetzt von den ganz großen Musical-Produktionen, die wir so in Deutschland kennen. Da halte ich es für sehr unwahrscheinlich, aber für Laiengruppen oder vielleicht für eine Produktion, die 2 Stufen darunter steht, warum soll das nicht klappen? Also das
kann man. Ich finde, du hast Talent dafür.
Ja, vielen Dank.
Ja, gut. Lass uns mal so den Bogen, bevor vielleicht noch zu ein paar Tipps kommen, den Bogen spannen und ein paar Tipps würde ich vielleicht ganz zum Schluss noch machen, weil wenn ich schon so einen Experten hier habe, dann kann man ja auch seinen Zuhörern zuhören, es waren ja nicht alle in dem Talk dabei, vielleicht was mitgeben. Mich würde interessieren, wenn du jetzt bist du 41, also du bist locker schon 10 Jahre jetzt auch in die Chef, ich sag mal selbstständig mit vor Corona, also rechnen wir mal 5, 6, 7 Jahre. Wenn du in 7 Jahren mal zurückblickst, ja, also rechne mal 7 Jahre weiter vor, Was willst du über dich sagen, Finn? Was willst du rausgeben?
Also jetzt nicht zurückblicken, sondern in die Zukunft schauen.
Du bist jetzt 7 Jahre später und guckst zurück. Was willst du über dich sagen können?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Auch nicht einfach. Rein beruflich würde ich sagen, ich möchte unbedingt den Druck hinter mir gelassen haben. Den Druck, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, ich muss meine Kosten decken. Der setzt mich zurzeit unter Druck, das muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, dass ich das hinter mir lassen kann. Mehr Moderationen, und da sprechen wir von 2, 3 im Monat, die dauerhaft zu haben, dadurch zu tun, was ich liebe und dadurch aber auch die Relaxedheit zu haben, es läuft, ich muss nicht. Und es ist gut. Und ich kann mich rechts und links davon noch im Hobby austoben oder noch Gesangsunterricht nehmen oder wie auch immer und noch im Theater arbeiten. Also dieses den Druck rausnehmen und dadurch auch noch immer besser zu werden. Das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses, hey, ich habe so Spaß am Moderieren. Ich habe gar nicht mehr so viel Lampenfieber. Ich biete an und wenn die Leute das gut finden, finde ich super, aber ich verurteile mich deshalb nicht. Ja, so, also generell relaxter werden und den Druck aus dem Kessel nehmen.
Starkes Ziel. Also glaube ich, es lohnt sich auch daran zu arbeiten, weil es halt mit einem was macht, ne? Und ja. Druck macht immer klein und enger und führt zu Herzklopfen und was auch alles so ist, ja.
Ja, unbedingt.
Sehr schön.
Ist nicht gut.
Gehen wir mal in die andere Richtung, was ich ja auch immer frage, also wer den Podcast hört, weiß es ja immer, dass ich auch gerne frage, die jetzt schon auch viel Erfahrung haben, was würdest du jungen Menschen mitgeben? Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt auch so einen Weg gehen in die Selbstständigkeit, vielleicht Moderation, vielleicht was auch immer. Also was würdest du jungen Menschen mitgeben wollen, auch aus deiner Erfahrung jetzt, vom Wechsel Anstellung, Selbstständigkeit, vielleicht sogar noch Nebenberuf. Gibt es ein, zwei ultimative Tipps, die du hättest für junge Leute oder müssen nicht mal junge Leute sein, also Menschen, die sich verändern wollen, aus deiner Perspektive, aus deinem Erfahrungshorizont?
Also auf jeden Fall würde ich raten, bitte hört auf die eigene Stimme. Wenn da irgendwas ist und wenn es nur dieser Funke ist, aber wenn etwas brennt sowieso, geht dem nach. Ich habe das nicht gemacht, so zum Beispiel Musical. Oder ich habe gemerkt, ja, da ist eine Sprachleidenschaft, aber das ist ja irgendwie kein Beruf. Ich muss ja dann wieder mit der Fremdsprache arbeiten. Nein, wenn irgendetwas konkret in dir brennt, horch da ganz genau hin. Geh dem nach. Hol dir vielleicht eine Mentorin, einen Mentor und geh da mal hin und schau mal, was da passiert. Also da habe ich sicherlich Jahre liegen lassen und wer weiß und so, aber ich bin zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Aber wirklich hinhören, ist da was ein Thema in mir? Und das kann auch noch sein, finde ich, im hohen Alter, oder? Ja. Also egal wann, bitte nachgehen und nicht irgendwann, wenn es zu spät ist, es bereuen. Das wäre zu schade.
Ich habe mich mit 50 erst selbstständig gemacht. Hätte ich also 2 Jahre ehrlich? Vorher niemals gedacht. Hätte früher einer gesagt, hätte er gesagt, niemals. Ich hätte doch niemals... Ich war ja im Vertrieb auch unterwegs.
Wow.
Niemals wird das aufgeben. Eigenes Auto, Büro, also Schmerzensgeld, habe ich immer gesagt. Aber
so
verändert man sich. Und seinen Traum zu gehen und zu sagen, eigentlich will ich mit Menschen arbeiten. Ich habe das mein ganzes Leben schon gemacht und jetzt kann ich das auf eine andere Art und Weise machen, nach vielen Jahren Ausbildung etc. Also nicht einfach alles hingeschmissen, auch das ist ja manchmal ein Weg. Aber ich glaube, das ist wichtig, da hast du einen guten Punkt gesagt, auf sich selbst zu hören und nicht jeden Traum, den man hat, sofort zu zerreden,
verwerfen,
sondern zu gucken, was ist notwendig, was ist zu tun und gibt es, gerade weil du es sagst, gibt es Leute, die mich auch unterstützen und fördern. Und die gibt es ja glücklicherweise heute auch. Ja.
Kennst du auch den Druck, Lars?
Oh ja.
Jetzt in deiner Selbstständigkeit?
Also du, ich bin ja Mindfuck-Coach, so nennt man das ja. Und ich arbeite ja mit den Blockaden und eine Blockade ist Druck.
Mindfuck ist Druck. Du kennst dich auch.
Super. Und du, den kenne ich bei mir selber auch. Und diese Angst, als Selbstständiger, ich lande unter der Brücke, weißt du so, und wenn ich jetzt unter der Brücke lande, werde ich nie wieder Aufträge kriegen und eine Anstellung kriege ich schon gar nicht mehr. Das begleitet mich nach wie vor. Ich bin nicht mindfuckfrei, auch nach so vielen Jahren, jetzt über 9 Jahren. Aber meine Frau, die holt mich immer dann raus und sagt, sag mir mal, wie viele Sterne hat denn die Brücke, unter der du dann landest? Weil eine Eigenschaft von Selbstständigen ist ja, Lösungen zu finden, auch wenn es schwer ist.
Ja, richtig.
Aber ich kenne das super gut. Also und prokrastinieren, erst recht. Also wenn du beim Kunden rausgeht, alles ist gut, die laufen, die müssen doch merken, dass du nichts kannst. Das steht morgen in der Zeitung. Oder der Simon hat sie betrogen. Ja, melden sie sich, wenn sie auch betroffen sind. Das hast du immer wieder. Aber weißt du, das Schöne ist ja, wenn man dann ein Werkzeug hat, um da wieder rauszukommen.
Toll. Ich liebe das, wenn man so ehrlich ist und sagt, ja, auch ich und woher denn auch? Und die müssen es doch merken, dass ich nichts kann.
Ja.
Ich finde es toll, wenn man ehrlich darüber redet.
Richtig, das ist das Wichtigste, dass man, also es geht nicht darum zu jammern oder so, sondern zu sagen, das gehört halt dazu.
Mhm.
Es gibt diese Momente. Und dann hast du eben möglicherweise Freunde und ein Netzwerk, die dir eben daraus helfen. Und auch man kann auch über Niederlagen lachen oder wenn was schief gegangen ist. Das ist wichtig, ja.
Ja.
Gut, lass uns noch zu ein, zwei ultimativen Tipps kommen aus deiner Karriere.
Oh je.
Das, was wirklich gut ist. Also wir haben ja in dem Talk, haben wir ja so dieses CH und ich und alles Mögliche.
Ja, ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, was du immer wieder erlebst, wo du sagst, das ist so ein Quick-Tipp, so ein Dirty-Tipp, den man immer sofort anwenden kann?
Meinst du jetzt speziell die deutsche Aussprache?
Was du willst, was du denkst, was gut ist, was das ist, was anhilft, kann auch in der Moderation liegen. Was dir einfällt, bist da völlig frei.
Okay, Moderation ist deutlich individueller, aber dann lass uns kurz über die Aussprache reden. Vielleicht hat der ein oder andere nicht den Talk gesehen. Genau, zwei Punkte vielleicht, das ist das IG am Ende, das hast du gerade angesprochen, dass es nicht der König ist, sondern König und auch nicht wenig, sondern wenig. Und also alles, was auf IG endet, machen wir zu diesem schönen Ich, das Ich, weil das viel mehr Klang hat als das Ich. Und deshalb alles, was auf IG endet, spricht man Ich aus. Aber auch mitten im Wort, wenn es wenigstens heißt und berechtigt. Also da muss man aufpassen. Wenn IG und ein Konsonant folgt, dann machen wir das in diesem Ich. Die Ich-Form.
Ausgezeichnet.
Genau. Ausgezeichnet.
Simon, ich danke dir. Inspirierend. Auch weil du wieder eine Tätigkeit hast, die ja so keine Standardtätigkeit ist, weißt du so.
Ja,
und das ist ja, ja das Schöne.
Kein
ich danke dir sehr, dass du uns an deinem Weg hast teilhaben lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schaltet uns ein, bewertet uns in unseren Podcasts, schreibt, was euch gefallen hat, schreibt uns gerne auch, was euch nicht gefallen hat. Schreibt es bitte wertschätzend. Wir sind immer offen für Lob und Kritik. Und Simon, ich sage dir ganz herzlich danke. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles, alles Gute. Und ich gehe davon aus, dass wir mindestens ein Folgetalk oder Folgegespräche haben, wenn wir mal zu gucken in 3, 4, 5 Jahren, falls ich dann noch den Podcast hosten darf.
Ja, oder hoste. Ja, ja.
Wie geht so ein Weg weiter?
Genau, Druckblockade, ob ich in 3 Jahren besser da
genau,
bin.
Genau, wir sprechen da mal drüber.
Ja, wir sprechen dann mal in ein paar Jahren. Lars, vielen
Simon,
Dank.
Simon, hab herzlichen Dank. An alle, die uns zugehört haben, vielen herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Schöne Zeit, kommt weiter gut durch die Zeit, bleibt gesund. Ich freue mich, euch alle irgendwie mal irgendwo wiederzusehen. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.